Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
Wir sind um 5 Uhr Ortszeit ungefähr geweckt worden von mindestens zwei großen Einschlägen hier in der Nähe.
Dieser 24. Februar ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein düsterer Tag für Europa.
Heute vor einem Jahr entfesselte Russland seinen allumfassenden Krieg gegen die Ukraine. Als er seiner Armee den Angriff befahl, da ließ Präsident Putin im Kreml keinen Zweifel am Ziel der Invasion, das Nachbarland zu unterwerfen, die Ukraine als unabhängigen Staat zu vernichten. Daran hat sich bis auf den heutigen Tag nichts geändert. Krieg in Europa, wir berichten hier im Deutschlandfunk in dieser Sondersendung bis 19 Uhr mit Unterstützung der Redaktion Hintergrund, mit Einschätzungen des Osteuropa-Experten Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Am Mikrofon ist Jasper Barenberg. Und zu Wort kommen sollen in dieser knappen Stunde auch Menschen aus und in der Ukraine selbst, die seit einem Jahr irgendwie damit zurechtkommen müssen, dass Krieg ihr Leben bestimmt.
Ich heiße Marina Tereschenko und bin Journalistin beim Online-Portal Svoji City. Wir schreiben über und für Vertriebene aus den Gebieten Luhansk und Donetsk. Ich stamme selbst aus Luhansk, bin aber 2014 von dort geflohen, habe dann in Severodonetsk gelebt und bin am 24. Februar 2022 auch von dort geflohen. Meine journalistische Arbeit hat sich danach sehr verändert. Wir müssen jetzt auch ein bisschen Psychologen sein, uns all den Schmerz der Menschen anhören, besonders derer, die jetzt zum ersten Mal direkt mit dem Krieg konfrontiert wurden. Beim zweiten Mal ist die Flucht einfacher zu ertragen. Du weißt schon, wie du eine Unterkunft und Arbeit suchst und wie man einander unterstützt. Ich finde es besonders schwierig, aus Städten zu berichten, die nach Wochen oder monatelanger russischer Besatzung befreit wurden. Da musst du aufpassen, dass du nicht verrückt wirst. Ich war im befreiten Svetihorsk. Danach musste ich einige Wochen pausieren. Es ist nicht in Worte zu fassen, wie viel die Menschen dort durchgemacht haben. Ich halte auch immer noch Verbindung zu Menschen im besetzten Teil des Gebietes Luhansk. Ich kenne sie seit Jahren und vertraue ihnen. Severodonetsk, wo ich zuletzt lebte, wurde dem Erdboden gleichgemacht. Dort wohnt kaum noch jemand. Meine Bekannten dort sagen, es gibt kein Wasser und in vielen Häusern auch kein Gas und keinen Strom. Sie kochen im Hof auf offenem Feuer. Viele meiner Kollegen träumen davon, einen Film aus dem befreiten Severodonetsk zu machen, aus dem befreiten Schastje, aus dem befreiten Luhansk. Ich träume auch davon. Bei erster Gelegenheit die besten und mutigsten Journalisten zusammenzutrommeln und mit ihnen loszufahren in ein freies Luhansk. Es wäre unser wichtigster Film und der wichtigste für alle Menschen aus Luhansk.
Die Gedanken von Marina Tereschenko. Seit einem Jahr also tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Bis heute hält das Land dem Überfall stand unter großen Opfern. Meine Kollegin Sabine Adler hat die Entwicklung vom ersten Tag an intensiv beobachtet und für uns begleitet. In welcher Verfassung ist die Ukraine nach Ihrem Eindruck ein Jahr nach Kriegsbeginn?
Ja, vielleicht das bei Barenberg erstmal ein paar Zahlen, die das verdeutlichen. 8 Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflohen, meistens in europäische Länder, Nachbarländer. 5 Millionen Binnenflüchtlinge gibt es im Land. Es gibt Millionen durch den Krieg getrennte Familien. Es gibt Zehntausende oder sogar Hunderttausende illegal nach Russland verschleppte Kinder, die in Russland russifiziert werden sollen. Es gibt unzählige Tote und Verletzte, sowohl Soldaten als auch Zivilisten. Man kennt die genaue Zahl nicht. Sie ist mindestens sechsstellig, also mindestens 100.000, vermutlich sehr, sehr viel höher. Es sind tausende Wohnungen zerstört, hunderte Schulen, Kindergärten, Kliniken, Museen, Theater, Kirchen, Energiebetriebe, Kraftwerke. Und insgesamt sind 20% der Ukraine russisch besetzt. Und dennoch, 90% der Menschen sind laut Umfragen dagegen aufzugeben. Sie sind für die Fortsetzung des Kampfes um ihr Land.
Wie wichtig ist Volodymyr Zelensky für diese Widerständigkeit in der Ukraine? Viele sprechen ja mit Blick auf den Präsidenten von einer regelrechten Verwandlung in den vergangenen 12 Monaten.
Ja, wenn man sich das mal vor Augen führt, er ist 2019 mit fast 3/4 der Stimmen gewählt worden zum Präsidenten, also unglaublich hohes Popularitätsniveau. Und kurz vor dem Krieg im vorigen Jahr haben ihn nur noch 25% unterstützt. Und das war für Moskau genau der Moment, wo man glaubte, dass er schwach ist. Und deshalb kam auch zu diesem Zeitpunkt der Angriff auf die Ukraine. Man hat mit seiner Flucht gerechnet. Man hat damit gerechnet, dass das Land ohne Regierung im Chaos versinkt. Und stattdessen ist er geblieben und er ist gewachsen an seinen Aufgaben. Er hat sich, da hat sich sehr viel vereint. Er ist eben Schauspieler, wie wir wissen, Komiker. Er ist ein ungeheures Kommunikationstalent. Er hat begnadete Redenschreiber und er hat sich, und das ist wirklich ein großes Plus gewesen, vom allerersten Tag und von da an jeden einzelnen Tag an sein Volk gewendet. Das ist das genaue Gegenteil von Putin. Dieser Präsident Zelensky ist nahbar, er ist omnipräsent und immer ansprechbar und ein Ansprechpartner. Aber er vereint auch sehr, sehr viel Macht auf sich. Nicht nur, weil er jetzt der Oberbefehlshaber ist, sondern auch, weil sein Präsidialamt und sein Präsidialamtschef Andriy Yermak wirklich sehr, sehr viel Macht in ihren Händen halten. Dagegen verblassen das Parlament, auch die Regierung, die Ministerien. Und es gibt eigentlich nur noch eine zweite Person, die zwar nicht annähernd so präsent ist, aber auch prominent ist. Nichtsdestotrotz, das ist der Oberbefehlshaber eben der ukrainischen Armee, Valeri Saluschny. Also das ist eine Konstellation, die funktioniert jetzt im Krieg sehr gut.
Sie haben von den vielen Toten gesprochen, von der Trauer, von dem Verlust für viele Menschen, von der Erschöpfung. Nun erleben wir ja gerade, dass die russische Armee wieder ihre Angriffe verstärkt. Wie schauen die Menschen auf das, was ihnen in der nächsten Zeit bevorstehen könnte?
Ja, wir haben an diesem Tag, also heute ja, auch ganz schwere Kämpfe wieder erlebt in der Ostukraine. Das wird bestätigt von beiden Seiten. Das haben wir in diesem Jahr ja so oft gesagt, kann nicht bestätigt werden. Aber am heutigen Tag kamen Verlustmeldungen von beiden Seiten. Und es waren vor allem schwere Kämpfe in der Gegend von Luhansk. Die Menschen wissen ganz genau, dass ihnen wirklich noch sehr lange etwas Schweres bevorsteht, dass dieser Krieg, von dem Zelensky sagt, dass er in diesem Jahr zu Ende geht, aber womöglich eben doch nicht 2023 zu Ende geht. Aber es gibt so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Das ist das Thema Friedensgespräche. Wir haben jetzt von China eine erste Initiative vorliegen. Zelensky sagte heute, das ist zwar kein Friedensplan, aber das ist ja schon mal was, was da vorgelegt wird. Also er fand positiv, dass China die territoriale Integrität hervorgehoben hat, auch wenn er da nicht explizit die Ukraine gemeint hat. Und es gab weitere Zusagen für Waffenlieferungen, die eben die Ukraine nachdrücklich noch braucht. Und Deutschland hat unter anderem 4 Leopard-Kampfpanzer mehr zugesagt und die ersten polnischen Leopard-Panzer sind heute in Kiew eingetroffen.
Sabine Adler, vielen Dank. Zum Jahrestag des russischen Angriffs hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einer zentralen Veranstaltung in Berlin geladen. In Anwesenheit des ukrainischen Botschafters in Deutschland gekommen waren auch Bundeskanzler Olaf Scholz, Mitglieder seines Kabinetts, Bundestagspräsidentin Bärbel Baas und Bundesratssprecher Peter Tschentscher, die Spitzen des Staates sozusagen. Das Signal des Bundespräsidenten an Kiew, wir sind an eurer Seite und bleiben dort auch. Das Signal an Moskau, zieht die Truppen zurück. Die Einzelheiten im Bericht von Panagiotis Gavrilis.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht in seiner Rede im Schloss Bellevue seine Solidarität mit den Menschen in der Ukraine aus.
Wir Deutsche, wir bewundern den Mut, die Kraft und den Willen der Menschen der Ukraine und wir stehen in Solidarität an ihrer Seite. Wir helfen ihnen, sich zu verteidigen. Wir nehmen Anteil an ihrem millionenfachen Leid und wir trauern um ihre Toten.
Russland wolle die Ukraine als eigenständige Nation vernichten, betont Steinmeier. Die Unverletzlichkeit von Grenzen, Menschenwürde und Frieden, alles, worauf das Zusammenleben in Europa aufgebaut sei, zähle für Putin nichts.
Deutschland ist nicht im Krieg, aber dieser Krieg geht uns an. Der russische Überfall hat uns in eine überwunden geglaubte Zeit gestürzt. Russlands Angriffskrieg hat die europäische Sicherheitsordnung in Schutt und Asche gelegt. Er ist ein Angriff auf alle Lehren, die die Welt aus zwei Weltkriegen gezogen hat. Er ist ein Angriff auf all das, für das auch wir stehen. Das macht den Epochenbruch aus, den wir gegenwärtig erleben.
Steinmeier macht in seiner Rede deutlich, Deutschland steht an der Seite der Ukraine. sei es durch Waffen oder auf dem Weg in die EU. Aber wie kann der Krieg beendet werden? Wie kann Frieden gelingen?
Ein Scheinfriede, der nur Putins Landraub besiegelt und die Menschen im Übrigen der Willkür der Besatzer überlässt, so ein Friede wird kein Friede sein.
Steinmeier spricht konkret über die Rolle Chinas. Ob die Weltmacht eine konstruktive Rolle spielen wolle, sei noch fraglich, so Steinmeier.
Wenn dem so ist, dann sollte China jedenfalls nicht nur mit Moskau sprechen, sondern auch mit Kiew. Wenn dem so ist, dann sollte China sich der überwältigenden Mehrheit der Staaten anschließen und unter dem Dach der Vereinten Nationen für Frieden eintreten.
Steinmeier verurteilt Russlands Vorgehen klar und Putin werde in der Geschichte niemals als Sieger dastehen, sondern habe schon verloren.
Nicht die westliche Verteidigungshilfe verlängert den Krieg, es ist Russland. Nicht die Ukraine und ihre Verbündeten verweigern sich dem Frieden, es ist Russland. Putin weiß sehr genau, was zu tun ist, wenn er ernsthaft ein Ende des Krieges wollte.
Mit im Schloss Bellevue bei der Gedenkveranstaltung sind Ukrainerinnen und Ukrainer, etwa der ukrainische Botschafter, aber auch die Bundestagspräsidentin und Mitglieder der Bundesregierung sind gekommen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz macht in einer zuvor veröffentlichten Videobotschaft klar, dass Deutschland die Ukraine unterstützt. So stark und so lange wie nötig, so Scholz, mit humanitärer Hilfe, mit Geld, mit Waffen. Scholz wendet sich dabei auch an diejenigen, die Waffenlieferungen kritisch sehen.
Ich verstehe, wenn das einigen Sorgen macht, wenn manche unserer Entscheidungen hinterfragt werden. Deshalb ist es so wichtig, das Prinzip beizubehalten, das uns von Beginn an leitet. Alles, was wir tun, geschieht in enger Abstimmung und im Gleichklang mit unseren Partnern und Verbündeten. Und wir werden alles dafür tun, dass es nicht zu einer Eskalation des Krieges, zu einer Auseinandersetzung zwischen Russland und der NATO kommt.
Für Scholz ist klar, die Welt ist seit Kriegsbeginn nicht mehr dieselbe, sagt er. Waffenexporte in ein Kriegsgebiet, Sondervermögen für die Bundeswehr, Milliarden, um die gestiegenen Kosten für Energie aufzufangen, die schrittweise Unabhängigkeit von russischem Öl und Gas, über 1 Million ukrainische Geflüchtete in Deutschland, auch das sind Folgen des russischen Krieges.
Der Bericht von Panayotis Gavrilis. Der Politikwissenschaftler Christian Mölling arbeitet am Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er leitet das Zentrum für Sicherheit und Verteidigung. Hallo, Herr Mölling.
Hallo, Herr Barmbek.
Herr Mölling, die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP, die war ja gerade 11 Wochen im Amt, als Präsident Putin die Ukraine überfallen ließ. Russlands Krieg hat die Bundesregierung nach allem, was wir wissen, doch einigermaßen überrascht. Bis zuletzt wollte man nicht an einen Angriff glauben. Wie groß war der Schock, dass Putin tatsächlich bereit war, in Europa Krieg zu führen?
Ich glaube, nach allem, was wir wissen, war der Schock wirklich groß. Also auf der einen Seite hat man den Hinweisen nicht geglaubt. Die USA und auch die Großbritannien sind ja mit ihren Erkenntnissen aus den Geheimdiensten öffentlich gegangen, um sozusagen dieses Mal nicht den Fehler von 2014 zu wiederholen. Aber offensichtlich sollte das nicht sein, oder man hatte geglaubt, man könnte in irgendeiner Art und Weise Putin noch umstimmen, er möge das nicht ernst meinen. Ich glaube, man ist da in ein ziemlich tiefes Loch gefallen, als dann tatsächlich am 24. morgens die Panzer rollten.
Und 3 Tage später hat Bundeskanzler Olaf Scholz dann von einer Zeitenwende gesprochen in seiner Rede im Bundestag. Ist der Bundeskanzler, ist die Regierung insgesamt den Herausforderungen dieser Zäsur in den letzten Monaten gerecht geworden?
Also die schnelle Antwort wäre nein, aber ich bin auch bereit dafür, Verständnis zu plädieren. Nicht nur diese Regierung, sondern auch die Regierung davor und alle Regierungen seit dem Ende des Kalten Krieges haben schrittweise daran gearbeitet, uns von diesen Fragen von Krieg und Frieden zu entwöhnen. Das ist so weit weg gewesen wie ein anderer Planet im Grunde genommen. Und dass deswegen die Bundesregierung Probleme hat, jetzt Schritt zu halten mit der Geschwindigkeit und den massiven existenziellen Fragen, die ein Krieg aufwirft, das kann man schon verstehen. Dagegen muss man messen, dass im Ergebnis wir einfach immer sehr langsam gewesen sind in unseren Entscheidungen und teilweise zu langsam gewesen sind. Die Panzerdebatte ist sicherlich nicht der einzige Punkt, aber ist das, woran sich das sehr exemplarisch natürlich festmacht.
Wir alle haben ja gewissermaßen dabei zuschauen können, wie Grundpfeiler der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik mit Russlands Angriff erschüttert wurden. Sie haben das skizziert. Auf welche Veränderungen müssen wir uns denn jetzt für absehbare Zeit einstellen?
Ja, der russische Krieg ist ja nicht der einzige Konflikt, der uns sozusagen droht, sondern wir haben im Grunde genommen schon seit langem darüber gesprochen, dass wir in einen sogenannten systemischen Konflikt, also Konflikt zwischen unterschiedlichen Gesellschaftssystemen und politischen Systemen geraten. Da war der Blick eigentlich immer viel stärker auf China gerichtet. Der Krieg jetzt ist im Grunde genommen ein Beschleuniger. Er ist ein Beschleuniger auf der einen Seite, weil er viele Prozesse und Entscheidungen jetzt notwendig macht, mit Blick auf die Abhängigkeiten, die wir haben, die sichtbar geworden sind. Gleichzeitig aber auch ein Beschleuniger mit Blick auf die, naja, wie soll man sagen, mit Blick auf die, die Notwendigkeit im eigenen Hause, Sachen in Ordnung zu bekommen und vor allen Dingen die mentale Wende hinzubekommen. Von einer Welt und einem Gedankengebäude, das in dem Krieg keine Rolle mehr gespielt hat, hin zu etwas, was nicht nur einen militärischen, sondern auch möglicherweise einen wirtschaftlichen Konflikt bedeutet. Da sind wir als Deutsche sicherlich noch lange nicht angekommen.
Was sind die wichtigsten nächsten Schritte?
Ja, wir haben das mal etwas provokativ genannt, dass wir sozusagen konfliktfähig werden müssen. Also wir müssen eine Konfliktstrategie haben, keine Friedens- oder Sicherheitsstrategie. Das klingt immer so ein bisschen nach Zurücklehnen, sondern wir müssen in der Lage sein, in Konflikten zu bestehen. Und da ist natürlich Militär ein Teil. Das andere ist aber tatsächlich sozusagen die technologische und die wirtschaftliche Unabhängigkeit oder Entflechtung, soweit es geht, voranzutreiben. Man wird das nie komplett unabhängig sein können. Das ist vielleicht auch gar nicht gewollt. Aber in den wesentlichen Punkten, und das geht tief in die Gesellschaft rein, es ist keine Außenpolitik, sondern es ist wirklich das, was auf unseren Straßen, im öffentlichen Leben passiert. Das müssen wir quasi härten, man sagt auch auf Neudeutsch resilient machen, also in der Lage sein, Konflikte hinnehmen zu können und trotzdem das öffentliche und das gesellschaftliche Leben weitermachen zu können. Das geht bis rein in die Frage, wie mediensouverän sind unsere Gesellschaften eigentlich? Wie stark lassen sie sich durch externe Akteure eigentlich beeinflussen? Und wie weit sind wir in der Lage, einen offenen Diskurs auch über diese Zukunft eigentlich zu führen?
Christian Mölling, danke für den Augenblick. Wir sprechen gleich noch einmal miteinander, der Deutschlandfunk, um 18 Uhr und 27 Minuten.
These are among the darkest hour for Europe since the end of World War II.
Einige der dunkelsten Stunden für Europa seit Ende des Zweiten Weltkrieges. So hat es EU-Chefdiplomat Josep Borrell am 24. Februar vor einem Jahr formuliert. Auch und gerade für die Europäische Union war Russlands Angriff natürlich eine Prüfung. Und für ihre Verhältnisse hat die EU vergleichsweise schnell reagiert mit einer ganzen Reihe von Sanktionspaketen. Paket Nummer 10 sollte eigentlich zum heutigen Jahrestag unter Dach und Fach sein. Das war auch der Plan von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Caroline Born in Brüssel. Jetzt steckt diese Runde von Strafmaßnahmen gegen Russland aber offenbar noch immer in Verhandlungen der Mitgliedstaaten fest. Woran hapert es denn im Moment?
Das scheitert daran, dass Polen das Paket für zu schwach hält. Wir hören hier in Brüssel, dass Polen seit gestern immer stärker in eine Blockadehaltung gegangen ist, dass es damit auch die anderen Mitgliedstaaten überrascht hat, dass es da jetzt diese harte Linie fährt. Und da geht es um synthetischen Kautschuk aus Russland, also der zum Beispiel für die Autoreifenproduktion verwendet wird. Und da sagt Polen eben, da geht das aktuelle Paket nicht weit genug. Italien steht dem gegenüber und sagt, nein, das ist eigentlich zu harsch, wir brauchen Übergangsfristen, wir können den Kautschuk aus Russland nicht so einfach ersetzen. Und der Vorwurf an Polen von den anderen Staaten lautet, dass das Land da gerade versucht, Profit aus den Sanktionen zu schlagen, weil es nämlich seine eigene Kautschukindustrie fördern will, also die russische durch die polnische ersetzen möchte. Und das jetzt gerade den zeitlichen Hebel versucht einzusetzen, weil das Paket ja eigentlich heute schon offiziell bestätigt sein sollte. Jetzt ist man immer noch in der politischen Verständigung und da gibt es auch schon Stimmen, die sagen, das ist eigentlich lächerlich, dass es jetzt an sowas scheitert.
Schwierige Verhandlungen also rund um dieses 10. Paket. Werfen wir also einen Blick zurück. Was waren denn die wichtigsten Stationen davor beim Thema Sanktionen?
Es ging ja sehr, sehr schnell. Also da kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Sanktionen schon vor Kriegsbeginn hier in Brüssel in der Schublade lagen. Als beispiellos gelten die Finanzsanktionen, also der Ausschluss von einem Großteil der russischen Banken aus SWIFT, also vom globalen Finanzsystem, sowie dass man die Vermögenswerte der russischen Zentralbank in der EU eingefroren hat. Das ist eine Kategorie, die Finanzsanktionen. Daneben gibt es die sogenannten Listungen, also dass man das Vermögen von Organisationen in der EU einfriert, auch von Personen, die auch mit Einreisesperren belegt, denen man eben vorwirft, in Verbindung zu Kriegsverbrechen zu stehen oder Menschenrechtsverletzungen. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Exportbeschränkungen, also natürlich von Waffen, aber auch von Maschinen, Fahrzeugen, Luxusgütern. Ganz wichtig hierbei auch immer die sogenannten Dual-Use-Güter, also die man sowohl militärisch als auch zivil nutzen kann, in der IT, bei Halbleitern. Und dann gibt es noch die Kategorie Importbeschränkungen. Da erinnern wir uns vielleicht noch an den Gipfel im Sommer, als es ganz langen Streit gab um das Ölembargo, auf das man sich auch schließlich geeinigt hat, aber eben mit großen Ausnahmen. Und wenn wir bei den Ausnahmen sind, da geht es eben immer darum, dass die Staaten sich nicht mehr oder sich nicht zu stark schaden. Und da gibt es eben immer wieder den Hinweis, warum stehen denn die Diamanten noch nicht auf der Sanktionsliste oder aber auch die Brennstoffe. Also warum ist die russische Atomindustrie nun nicht sanktioniert? Und das sind eben die Diskussionen, die im Moment weitergehen, ob man das dazunehmen kann oder ob das den EU-Ländern selber zu stark schaden würde.
Caroline Born, live aus Brüssel. Vielen Dank. Europa und Russlands Krieg gegen die Ukraine, auch darüber wollen wir noch einmal mit Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sprechen. Herr Mölling, wie bemerkenswert ist es denn im Rückblick aus Ihrer Sicht, dass die Europäische Union doch einigermaßen schnell und einigermaßen geschlossen eine Antwort auf Russlands Krieg gefunden hat?
Ja, ich finde es schon beeindruckend. Das kann man, glaube ich, so sagen. Die Europäische Union ist ja eine Konsensmaschine oder eine Mehrheitsmaschine, die es immer schwieriger gehabt hat, in den letzten Jahren tatsächlich Konsens herbeizuführen. Von daher ist das sicherlich schon beeindruckend, auch wenn man davon von diesen Sanktionen jetzt keine Wunder erwarten darf. Ne? Also wir sehen auch, dass die russische Wirtschaft, auch wenn sie sehr stark unter Druck gerät, deswegen jetzt nicht zusammengebrochen ist. Und wir sehen halt auch in dieser Diskussion auch das Sanktionspaket jetzt, dass jeder versucht, in der Europäischen Union irgendwo nochmal seinen Vorteil rauszuschlagen oder aber zumindest zu große Kompromisse, die man machen muss, die einem selber auch möglicherweise schaden, dass man die versucht zu vermeiden. Wir erinnern uns daran, der deutsche Wirtschaftsminister hat auch gesagt, die Sanktionen müssen Russland mehr schaden als uns. Und das ist natürlich dann sehr schwer. Viele Staaten sind langfristige Verbindungen wie Deutschland im Bereich der Energie eingegangen mit Russland. Das gilt auch für Italien. Ja, und jetzt müssen die alle einen teuren Preis dafür zahlen, um da rauszukommen.
Und bedeutet auch das, also der Umstand, dass jetzt von Paket zu Paket eigentlich die Härte in den Verhandlungen und die Länge zugenommen hat, bedeutet das, dass sich da schon erste Haarrisse in dieser EU zeigen und wir für die Zukunft noch mehr davon erleben werden?
Das will ich nicht ausschließen, aber die Haarrisse haben wir in der Europäischen Union eigentlich immer gehabt. Es gibt so diese stereotype Formulierung, dass die Union sozusagen geschlossen stünde. Nein, das hat sie nie getan. Es sind ja immer 27 Staaten, die aus ganz unterschiedlichen Gründen zustimmen und die dann, das was als Politik hinten rauskommt, gemeinsam vertreten können. Wir wissen aber gleichzeitig auch, dass Staaten wie zum Beispiel Ungarn hier eine ganz andere Rolle spielen als Deutschland oder auch als Frankreich oder auch als Polen, weil da einfach ganz lange politische Verbindungen da sind. Es ist total schwer, in Europa einen Konsens herzustellen, aber man sieht, wie viel möglich ist, wenn Europa diesen Konsens dann tatsächlich hinbekommt.
Geradezu überlebenswichtig für die Ukraine ist ja im Moment vor allem die militärische Unterstützung. US-Präsident Joe Biden hat dazu eine Koalition aus mehr als 50 Staaten geschmiedet und eine wichtige Rolle spielt natürlich auch die NATO. Joe Biden und Jens Stoltenberg, der Generalsekretär, haben auch dieser Tage wieder gesagt, in ihren Augen ist die NATO im Angesicht dieses Krieges stärker denn je. Stimmt das?
Ja, das kann man absolut so unterschreiben, weil sie natürlich ihren Zweck wieder aufgezeigt bekommen haben. Das hat sich schon ein bisschen geändert seit 2014, also dem ersten Angriff Russlands auf die Ukraine. Dieses Signal ist aber wohl damals nicht bei vielen Staaten angekommen. Dazu kam auch, dann kam auch Corona und alles das mit dazu. Auch wir wollten in Deutschland die Bundeswehr seit 2014 stärker aufstellen. Das hat nicht funktioniert. Ich glaube, vor allen Dingen für Deutschland ist es so, dass der Schreckmoment, das könnte jetzt auch uns treffen, der sitzt, glaube ich, ziemlich tief. Und dass damit auch die, die sehr, wie soll man sagen, blumigen oder blauäugigen Versprechungen, wir brauchen einfach bloß auf Friedenspolitik zu setzen und brauchen uns militärisch nicht mehr rückversichern. Das ist, glaube ich, in Deutschland abgeräumt. Das heißt nicht, dass das nicht immer ein zähes Ringen bleibt. Aber ja, die NATO ist als Garant militärischer Sicherheit reetabliert und auch die Frage von Abschreckung und Verteidigung werden, glaube ich, keine so großen Diskussionen mehr erzeugen, wie es das noch im Koalitionsvertrag zum Beispiel gewesen ist.
Ich habe schon gehört, Verteidigungsminister Boris Pistorius hat jetzt noch einmal angekündigt, 4 weitere moderne Leopard 2 Kampfpanzer zur Verfügung zu stellen. Also 4 mehr als ursprünglich geplant waren. Daran erkennt man ja auch, dass diese Panzerkoalition, die wir auch schon kurz angesprochen haben, doch vor einigen Schwierigkeiten steht. Nun setzt ja Putin gerade darauf, dass der Westen eine solche längere Auseinandersetzung nicht durchhalten wird. Bleibt das ein Wunderpunkt?
Ja, im Prinzip schon. Wobei man sagen muss, wenn wir es schaffen, durch dieses Jahr zu kommen, dann können wahrscheinlich teilweise die Produktionen auch einsetzen. Man wird einfach kreativer werden oder werden müssen. Also wenn wir die Kreativität der Ukraine übernehmen würden, dann wäre es, glaube ich, um alle sehr gut bestellt. Aber klar, haben wir jetzt erstmal noch ein Loch, auch weil wir nicht nur die größte Herausforderung ist natürlich sozusagen mental umzuschalten und sich davon zu verabschieden, dass es irgendwann wieder so wird wie früher. Tatsächlich mit den Augen auf und sehr bewusst in einen Konflikt reinzugehen. Das andere ist aber, und das erlebt jetzt Boris Pistorius, glaube ich, ganz hautnah jeden Tag, dass wir mit dieser Friedenswelt uns natürlich auch ganz viele Vorschriften gegeben haben, die komplett realitätsfern sind, die aber erstmal beiseite geräumt werden müssen. Und da steht man jetzt und muss im Grunde genommen die Bürokratie auch noch besiegen im eigenen Land, die eigene Armee wiederherstellen und noch die ukrainische Armee unterstützen. Also eine ganz schöne Menge, die da an Arbeit auf dem Schreibtisch liegt.
Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Haben Sie, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
18 Uhr und gleich 37 Minuten. Sie hören den Deutschlandfunk. Auch die Vereinten Nationen haben sich in den letzten 12 Monaten mehrfach mit Russlands Krieg gegen die Ukraine befasst. Mit Blick auf den Jahrestag hat die UN-Vollversammlung gerade einmal mehr und mit großer Mehrheit Russland aufgefordert, seine Truppen vollständig aus der Ukraine zurückzuziehen. Gerade tagt in New York der UN-Sicherheitsrat. Stefan Detjen beobachtet das für uns in New York. Vielleicht erst noch mal der Blick zurück auf diese Resolution der Vollversammlung. Wie bedeutsam ist die?
Ja, ich glaube, das ist bedeutsam, auch wenn man sehen muss, das ist nur eine Etappe in einem Prozess, in einer Dynamik, die wir ebenfalls jetzt über das ganze Jahr verfolgen konnten. Nämlich wie im Zeichen dieses Krieges in der Ukraine sich politische Verhältnisse global neu sortieren, wie es ein globales Ringen um eine Ordnung der Welt gibt. Das hat ja auch die deutsche Diplomatie das ganze Jahr über begleitet. Das Ringen um politische Partnerschaften, um Unterstützung, insbesondere von Staaten des sogenannten globalen Südens. Wir haben das erlebt beim unter deutscher Präsidentschaft stattfindenden G7-Gipfel im bayerischen Elmau, wie Bundeskanzler Olaf Scholz da wichtige Vertreter dieser südlichen Länder, Indien, Indonesien, Südafrika, Senegal, mit eingeladen hat, versucht zu überzeugen von den westlichen Positionen, versucht hat auch zu verhindern, dass die zu stark sich in den Bannkreis und in die Abhängigkeiten zu Russland, aber auch zu China bewegen. Und insofern war diese gestrige Abstimmung, die sich ja dadurch auszeichnete, dass man für die Resolution, die Russland nochmal in deutlichen Worten zum Einstellen seiner Eingriffe, zum Rückzug aus der Ukraine aufgefordert hat, dass diese Resolution mit 141 Stimmen nochmal das gleiche Maß an Zustimmung bekommen hat, wie die beiden großen Resolutionen vom letzten Jahr, von Anfang März und vom Oktober, in denen es ebenfalls eben 141 beziehungsweise im Oktober dann 143 Zustimmung gab. Trotzdem, es muss hinzugefügt werden, die Resolution, die da gestern verabschiedet wurde, war in der Verurteilung des russischen Angriffs nicht mehr so scharf formuliert wie die beiden Resolutionen des letzten Jahres. Das zeigt doch, dass man da auch auf diejenigen Rücksicht genommen hat, die immer wieder und auch jetzt in diesen Tagen, jetzt auch zur Stunde im Weltsicherheitsrat, darauf drängen, dass dieser Krieg möglichst schnell durch Verhandlungen, möglicherweise auch durch einen Waffenstillstand, ein Ende finden muss.
Und diese Beratungen im Weltsicherheitsrat, die haben mit einer Schweigeminute begonnen. Was hören Sie von dort? Wie wichtig wird dort der Vorschlag von chinesischer Seite sein, den wir seit gestern ja auch diskutieren?
Ja, vielleicht noch mal zu einer Schweigeminute. Da hat sich das auch noch mal vor unseren Augen, ich konnte das im Saal des Weltsicherheitsrates mitverfolgen, gezeigt, wie da gerungen wird. Das war nämlich zunächst mal nach der Rede des ukrainischen Außenministers Dmytro Kuleba, der diese Sitzung eröffnet hat. Auch da gab es sofort Proteste des russischen Vertreters bei der UN gegen diese Rede Kulebas zu Beginn der Sitzung des Weltsicherheitsrates. Kuleba forderte dann zu einer Schweigeminute auf, alle erhoben sich und man sah schon, wie auch da der russische Delegierte dagegen protestierte und da sich alle gesetzt hatten, nochmal verlangt hat, aufzustehen, um auch der russischen Opfer zu gedenken. Und man sah den russischen UN-Botschafter dann eine ganze Zeit lang alleine stehen und mit wilden Gesten zu versuchen, insbesondere afrikanische Mitglieder, Ghana und Gabun, im Weltsicherheitsrat aufzufordern, zu drängen, sich doch jetzt auch zu erheben. Und erst nachdem der maltesische amtierende Präsident des Weltsicherheitsrates und UN-Generalsekretär Guterres auch noch mal aufgestanden sind, haben sich dann auch alle anderen noch mal aufgehoben. Also da war wirklich szenisch greifbar, wie da um Zustimmung, um Gefolgschaft im globalen Kontext geworben wird. Richtig, wir haben jetzt gerade eben auch die Rede des chinesischen Delegierten gehört, der nochmal die wesentlichen Elemente des 12-Punkte-Planes erklärt hat, den der chinesische Staatspräsident Xi Jinping in der Nacht hiesiger Zeit in Beijing veröffentlicht hat. Auch da vor allen Dingen natürlich das Drängen, jetzt möglichst schnell an einen Verhandlungstisch zu kommen. Und da erleben wir es, dass hier einerseits sehr viel Skepsis gegenüber der Rolle Chinas ausgedrückt wird. Ist China wirklich in der Lage, hier eine unparteiische Rolle einzunehmen? Das bezweifeln die meisten westlichen Diplomaten. Aber auch die Frage, wie wird China denn jetzt weiter vorgehen? Denn das, was wir in diesem 12-Punkte-Plan nicht sehen konnten, ist, wie das prozedural weitergehen soll. Wird China jetzt zu einer Friedenskonferenz, zu direkten Gesprächen einladen? Wer könnte das tun? Was könnten da die nächsten Schritte sein? Da ist man bisher nicht schlauer geworden.
Stefan Detjen live in New York. Vielen Dank. 18 Uhr und gleich 42 Minuten der Deutschlandfunk mit einer Sondersendung am Jahrestag von Russlands Überfall auf die Ukraine. Hier im Deutschlandfunk sind seit Beginn des Krieges auf die gesamte Ukraine immer wieder Menschen zu hören gewesen, die diesen Krieg hautnah miterleben und damit irgendwie zurechtkommen müssen. Einer von ihnen ist der Journalist Ivan Hajvanovich. Er wohnt in Kiew und ist seit fast einem Jahr jeden Freitag in unserer Sendung Europa heute hier im Deutschlandfunk zu hören. Mein Kollege Frederik Rother hat sich die Gespräche noch einmal angehört und zeichnet nach, wie ein Jahr Krieg Ivan Hajvanovich auch die Ukraine verändert haben.
Für Ivan Hajvanovich beginnen die Tage immer noch wie früher.
Sich duschen, Zähne putzen und dann Nachrichten lesen und weiter eine Routine.
Aber ansonsten ist von Routine nicht mehr viel zu spüren. Luftalarm, Raketenbeschuss, Arbeiten im Krieg, Tote und Verletzte im Bekanntenkreis. Das gehört jetzt zu seinem Alltag. Den schildert der 50-Jährige, der als Journalist für lokale und internationale Medien tätig ist, seit rund einem Jahr jede Woche im Deutschlandfunk. Im vergangenen Frühjahr etwa, per Telefon, als die russischen Truppen kurz vor Kiew stehen.
Ich erwarte Eskalation. Es gibt mehrere russische Truppen in Kiew vor Ort. Und ich denke, dass innerhalb der nächsten Tage wird Kiew gestürmt und es wird schlimmer. Aber ich bin sicher, dass Kiew nicht erobert wird.
Kiew wird nicht erobert. Zum Sturm kommt es wegen der ukrainischen Gegenwehr nicht. Aber russische Angriffe auf Kiew gehen weiter. Regelmäßig gibt es Luftalarm, Raketeneinschläge, Ausgangssperren. Kriegsalltag, der ihm viel abverlangt, erzählt Ivan Hajvanovich Ende März.
Wissen Sie, seit 24. Februar habe ich mich kein einziges Mal ausgeschlafen. Es gibt Stress einfach. Man wartet immer auf, man ist gespannt, ja, nervös und deswegen schläft man nicht gut.
Anfang April gelingt es der Ukraine, die russischen Truppen rund um Kiew zu vertreiben, aus Irpin, Borodjanka, Bucha. Namen, die um die Welt gehen, weil bekannt wird, dass russische Soldaten und Kämpfer dort Dutzende, wenn nicht Hunderte Menschen gefoltert und getötet haben. Auch Ivan Hajvanovich lernt Menschen aus Bucha kennen, die alles verloren haben.
In meinem mehrstöckigen Haus lebt eine Familie, die aus Bucha geflohen ist. Ich habe mit diesem Mann vor einigen Tagen gesprochen und er war so ohne Emotionen darüber geredet, bis auf einen Punkt, als er gesagt hat, dass er sogar keine Fotos mehr zur Erinnerung hat. Und an dieser Stelle hat der Mann angefangen zu weinen.
Die Erfolge der ukrainischen Armee führen dazu, dass sich die Kämpfe im Frühjahr nach Süden und Osten verlagern. In Städten wie Kiew kehrt etwas Normalität ein. Kinos öffnen, der Nahverkehr fährt regelmäßiger, die Menschen gehen aus. Aber auch in Kiew ist der Krieg nie weit weg.
Sieht man zum Beispiel in einer Grünanlage, dass am Bau einer Militärstützpunkt weitergearbeitet wird. Diese Schutzgräben werden gefestigt, die Unterstände werden eingerichtet und so weiter und so fort.
Politisch und militärisch bekommt die Ukraine viel Unterstützung. Der Westen liefert immer mehr Waffen, ohne die sich die Ukraine nicht verteidigen könnte. Im Juni wird das Land EU-Beitrittskandidat. Es ist ein eher vages Beitrittsversprechen. Für die Menschen in der Ukraine ist die Annäherung an Europa aber Thema Nummer eins, berichtet Ivan Hajvanovic. Immer wieder im Fokus ist auch Deutschland. Die Ukrainer haben nicht vergessen, dass deutsche Regierungen und vor allem die SPD lange eine große Nähe zu Moskau pflegten. Es kommt in der Ukraine gut an, als Olaf Scholz im Juni Kiew besucht, dass er immer wieder Geld und weitere Waffen verspricht und sich zu möglichen Friedensverhandlungen klar äußert.
Und auch die Aussage, nichts über die Ukraine ohne die Ukraine. Und Anerkennung endlich, dass heutiges Russland imperialistische Bestrebungen hat. Das wurde, glaube ich, zum ersten Mal von einem so hochrangigen deutschen Politiker erläutert.
Ivan Hajvanovic ist Beobachter des Krieges. Er reist beruflich viel durch das Land. Als die ukrainischen Streitkräfte im September die russischen Besatzungstruppen aus dem Gebiet Kharkiv im Osten verdrängen, ist Hajvanovic kurze Zeit später vor Ort. Er sieht zerstörte Ortschaften und berichtet im Deutschlandfunk vom harten Alltag der Bewohner.
In Izium habe ich mehrere improvisierte Herde gesehen, die vor den mehrstöckigen Häusern eingerichtet worden sind. Und das heißt zwei Stapel Ziegel, oben ein Gitter und darunter ein Feuer. Und die Leute kochen draußen.
Im Oktober beginnen Russlands Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Umspannwerke und Kraftwerke werden getroffen, oft auch Wohnhäuser. Strom wird landesweit rationiert, Heizungen funktionieren oft nicht mehr.
Die Leute hoffen auf Besseres, glaube ich, einfach und sammeln Kleidung, weil sonst werden sie einfach frieren. Ein Vorteil haben diejenigen, die jetzt in einem privaten Haus wohnen und die einen offen haben, die mit dem Holz oder mit Kohle Feuer machen können und heizen können.
Die Angriffe auf die Energieinfrastruktur halten bis Ende des Jahres an. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Der Winter wird nicht so kalt wie befürchtet. Und das Gebiet Cherson, kurz nach der Invasion von Russland besetzt, kann die Ukraine zurückerobern. Die Kämpfe im Osten gehen unvermindert weiter. Ivan Hajvanovic schildert in seinen vielen Gesprächen im Deutschlandfunk auch die Schwierigkeiten, die es im Krieg gibt. Dazu gehört die Korruption in der ukrainischen Armee, die Zusammenarbeit von Ukrainern mit russischen Truppen, Unregelmäßigkeiten bei der Einberufung von Soldaten oder die intransparente Kommunikation der eigenen Opferzahlen. Und der Krieg zehrt an den Kräften. Ivan Hajvanovic berichtet, dass in den Apotheken mehr Schlafmittel verkauft werden, dass mehr Menschen psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Auch bei ihm hat das Jahr Spuren hinterlassen.
Auf jeden Fall war das Jahr sehr anstrengend. Und wenn man sogar körperlich in Ordnung ist, dann ist man psychisch schon ein bisschen erschöpft, ja, weil das beeinflusst schon, ja, diese Nachrichten, diese Luftalarme, diese ständigen Herausforderungen.
Und doch.
Die Gesellschaft, die Menschen haben sich viel näher geworden, haben sich zusammengeschlossen. Wissen Sie, ich bin auch stolz auf mein Volk, dass sie die Menschen so untereinander helfen und unterstützen.
Ivan Hajvanovic aus Kiew. Irpin Bucha, die Namen dieser Kiewer Vororte stehen inzwischen beispielhaft für Kriegsverbrechen und für Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch Angehörige der russischen Armee in der Ukraine, für die es erdrückende Indizien gibt. Zu den Opfern gehört auch Alla Netschiporenko. Ehemann Ruslan wurde am 17. März 2022 in Bucha von einem russischen Soldat erschossen. Der gemeinsame Jun Jura wurde angeschossen, konnte anschließend aber entkommen. Andrea Beer hat die Familie besucht.
Alla Netschiporenko sitzt am Küchentisch ihres großzügigen Hauses in Bucha. Ruslan hat es mit seinen eigenen Händen gebaut, wird sie mit leiser Stimme erzählen. Wir kommen irgendwie durch, denken Ruslan, Alla und ihre drei fast erwachsenen Söhne, als die russische Armee Bucha Anfang März 2022 besetzt. Sie haben Vorräte, sogar einen Generator. Und vor allem haben sie sich, bis dieser 17. März alles ändert. Ruslan Iran möchte humanitäre Hilfe und Batterien besorgen. Sein jüngster Sohn Jura begleitet ihn. 800 Meter vom Haus entfernt werden Vater und Sohn von Soldaten angehalten, fährt sie fort. Und ihr Atem geht schwer. Sie sind von den Rädern abgestiegen, haben die Hände hochgehalten und haben gesagt, dass sie keine Bedrohung sind. Dieser Soldat hat dann auf Ruslan geschossen, ohne Vorwarnung. Und Ruslan ist zu Boden gefallen.
Ruslan упал. Und Jura каже, я...
Jura sagt, er hätte darum gebeten, sich seinem Vater nähern zu dürfen. Und da hat ein russischer Soldat auch auf ihn geschossen. Dann gab es einen weiteren Schuss in Richtung Ruslan. Der Junge lag so lange auf dem Asphalt, bis der Soldat weg war. Dann ist er aufgestanden und gerannt. Ein paar Straßen weiter springt ein hellbrauner Labrador, begeistert an Jana Zhitnik hoch. Sie lacht und zieht an dem kurzen Stock in seinem Maul. Die gesamte Zeit der Besatzung hat sie in Butscha ausgeharrt. Wir erinnern uns daran wie an einen Albtraum und versuchen nicht darüber zu sprechen. Die junge Frau mit den rot gefärbten langen Haaren hat noch im Ohr, wie es klingt, wie die Besatzer ein Tor nach dem anderen in ihrer Straße eintreten. Ein bedrohliches Geräusch, das unaufhaltsam näher kommt. Ihr Mann Jura wagt sich vor die Türe. Die Besatzer kommen ins Haus und wollen wissen, ob er Soldat ist. Jana Zhitnik ist erstarrt. Sie vermeidet Augenkontakt mit den russischen Soldaten und streichelt den Hund. Dann wird sie angesprochen. Sie haben mich gefragt, wie weit es nach Kiew ist. Ich habe gesagt, dass ich gar nicht Auto fahre, obwohl das nicht stimmt, und dass die Brücken zerstört seien. Dann haben sie gefragt, ob es einen anderen Weg geben würde. Und ich habe gesagt, dass ich das nicht weiß. Sie haben nicht provoziert, aber die Atmosphäre war beängstigend. Erst nach dem Ende der Besatzung erfährt Jana Zhitnik von den Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Einen Monat lang meidet sie zerstörte, zerschossene Orte wie die Voksalner Straße, die der Welt zeigen, was russische Besatzung bedeutet. Alena Chiporenko hat für sich und ihren Sohn psychologische Unterstützung gesucht. Um den Tatort 800 Meter von ihrem Haus entfernt, macht Alena Chiporenko lieber einen Bogen. Ich sage mir immer, das ist ein Ort wie jeder andere in Butscha, damit ich das irgendwie bewältigen kann. Es ist gut, dass ich nicht so oft vorbei muss. Wenn möglich, biege ich lieber vorher ab, um mich nicht nochmal zu traumatisieren. Jana Zhitnik möchte die russische Besatzung am liebsten vergessen und keine großen Gedenkstätten, die daran erinnern. Im Netz gäbe es viele Informationen und ohnehin wüsste nun jeder über Butscha Bescheid. Es bleibt ein Albtraum, sagt sie und kämpft mit den Tränen. Ich spreche nicht gerne über dieses Thema. Es ist sehr schwierig. Ich möchte alles vergessen, denn wenn du dich erinnerst, ist es sehr kompliziert.
Eine Reportage von Andrea Beer. Solidaritätsveranstaltungen für die Ukraine haben den ganzen Tag über schon in Berlin stattgefunden zum Jahrestag. Demonstrationen, Mahnwachen, andere Aktionen. Unter anderem wurde vor der russischen Botschaft unter den Linden unweit des Brandenburger Tors ein ausgebrannter russischer Kampfpanzer aufgestellt. Das hat sich für uns Claudia van Dag angesehen.
Ein ukrainischer Kinderchor vor einem zerstörten russischen Panzer und das direkt gegenüber der russischen Botschaft in Sichtweite des Brandenburger Tores. Tod versus Leben. Größer könnte die Symbolik kaum sein. 44 Tonnen schwer, 3,50 Meter breit, fast 7 Meter lang. Ein Panzer T-72, noch sowjetischer Bauart ist es, Ende März in der Nähe von Butscha von ukrainischen Soldaten zerstört. Der Initiator der politischen Kunstaktion, Enno Lenze.
Ich möchte zum einen, dass der Krieg in der Ukraine nicht vergessen wird. Die ganzen zivilen Opfer, die es dort gibt, die militärischen Opfer. Es ist halt ein Vernichtungskrieg, ein Völkermord. Und ich möchte den Leuten hier zeigen, wie so Krieg in der Praxis aussieht, aber ohne Schockbilder oder ohne irgendetwas, wo man sich angewidert wegdreht. Das hilft nicht, das vermittelt nichts.
Nun hängt am Panzer ein Schild mit dem Warnhinweis: Betreten verboten, Verletzungsgefahr. Touristen laufen verwundert vorbei, zücken ihre Handys. Die Stimmung an diesem besonderen Tag nachdenklich gedrückt.
Meine persönliche Meinung, ich finde es eigentlich gut.
Man weiß halt, dass das Kriegshandlungen waren, die da stattgefunden haben. Und nichtsdestotrotz finde ich es unglaublich wichtig, dass der jetzt hier steht, als Zeichen auch und gerade auch an diesem Ort.
Es ist ein bisschen voyeuristisch, sich das anzuschauen, finde ich irgendwo, weil das ja auch ein bisschen ein Grab ist. Deswegen ist das, hat das natürlich auch irgendwie ein mulmiges Gefühl dabei, wenn man davor steht.
Ja, ich finde es auf jeden Fall wichtig. Absolut der richtige Ort und ich finde eigentlich, dass es dauerhaft hier hingestellt werden sollte.
In der russischen Botschaft ist niemand zu sehen. Die Fenster dunkel, die Gardinen zugezogen, die Rollos hinuntergelassen. Die Polizei hatte sowohl den Bürgersteig vor der Botschaft gesperrt, als auch den Boulevard unter den Linden selber. Alles mit rot-weißen Sperrgittern abgeriegelt. Direkte Angriffe auf das Botschaftsgebäude sollen so verhindert werden. Das Rohr des Panzers ist direkt auf die russische Botschaft gegenübergerichtet. Deshalb wirkt er aggressiv und kriegerisch, trotz der Einschusslöcher und des zerstörten Turms. Mit Initiator Wieland Giebel.
Das ist keine Friedensbotschaft. Der Frieden kann nur erreicht werden, wenn die russischen Soldaten abziehen.
Die Ausnahmegenehmigung für die Präsentation des zerstörten russischen Panzers vor der russischen Botschaft gilt nur bis Sonntagabend. Dann wird er weiter Richtung Westen gefahren und als nächstes in den Niederlanden ausgestellt.
Claudia van Laak berichtete aus Berlin. Und um 18 Uhr und gleich 56 Minuten schalten wir noch einmal nach Kiew zu unserem Kollegen Marc Dugge, der dort ist. Wie haben Sie diesen Tag heute in Kiew erlebt?
Ja, es ist schon ein Tag gewesen, den viele Menschen hier sehr nachdenklich und in ihren Erinnerungen versunken verbracht haben. Es ist ein Tag, der vieles aufwühlt. Heute Morgen hat ja Präsident Selenskyj noch einmal eine Videobotschaft verschickt, in der er an das letzte Jahr erinnert hat, an den 24. Februar, an den Moment, als er sein Volk über das informiert hat, was passiert ist. Er hat seinem Volk gedankt für den Einsatz. Er hat ihnen Mut gemacht, hat gesagt, 2023 wird das Jahr des Sieges werden. Später kam dann auch der polnische Ministerpräsident nach Kiew, hat hier 4 Leopard-2-Panzer enthüllt und quasi mitgebracht als Motivationsspritze für die nächste Zeit. Und es gab einen großen Empfang für die Militärangehörigen hier in Kiew im Zentrum, wo Präsident Selenskyj sich bei ihnen nochmal bedankt hat und ihnen gesagt hat, ich bin stolz auf euch, wir sind stolz auf euch und wo er Orden für besondere Verdienste verliehen hat.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, über die Verfassung, in der die Gesellschaft ist nach einem Jahr im Krieg. Wie nehmen Sie das in diesen Tagen in Kiew wahr? Wie erschöpft sind die Leute auch?
Die Menschen sind nach einem Jahr Krieg natürlich erschöpft. Dieser Krieg hinterlässt Spuren in den Seelen der Menschen. Es ist eine ständige Anspannung. Jeder kennt irgendjemanden, der gerade an der Front ist. Leider kennen viele Menschen auch andere, die in diesem letzten Jahr umgekommen sind, entweder an der Front oder auf andere Weise. Es ist eine Anspannung zu spüren und natürlich auch die Hoffnung, dass in den nächsten Wochen auch es der Ukraine gelingen kann, die Russen weiter zurückzudrängen, sie auf Abstand zu halten, so lange, bis die westlichen Waffen dann auch wirklich hier sind. Das kann ja teilweise auch noch dauern. Man weiß, dass die Russen versuchen, jetzt Geländegewinne zu machen, weil es später schwieriger wird. Insofern ist jetzt auch banges Warten angesagt, aber auch Entschlossenheit, wirklich diesen Kampf weiterzuführen.
Das wollte ich gerade fragen, weil wir viel auch über das Leid gesprochen haben, über den Tod, die Verluste. Welchen Eindruck haben Sie von dieser Entschlossenheit, über die wir so oft geredet haben im vergangenen Jahr?
Also man kann natürlich nicht in die Köpfe hier wirklich hineingucken, aber man hört es doch immer wieder, ich höre es immer wieder, dass Menschen sagen, wir haben so viel durchlitten in diesem vergangenen Jahr, wir haben doch nicht für alles umsonst gekämpft. Jeder weiß, es geht um die Existenz der Ukraine, um ihre Existenz und dass es im Prinzip der Kampf ist, durch den dieses Land jetzt durch muss. Und da kommen natürlich solche Solidaritätsbesuche wie von US-Präsident Joe Biden diese Woche enorm gut an, weil sie den Menschen zeigen, ihr seid nicht allein.
Ein Jahr Krieg Russlands gegen die Ukraine. Mit diesen Eindrücken von Marc Dugge aus Kiew geht diese Sondersendung im Deutschlandfunk zu Ende. Danke für Ihr Interesse. Bis bald.